ARD. HR2 Kultur. Menschen und ihre Musik. Eine Kooperation von BR Klassik und HR2 Kultur.
Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Christiane Hillebrand und zu Gast ist heute einer der gefragtesten Geiger der Klassikwelt, Christian Tetzlaff. Herzlich willkommen, Herr Tetzlaff.
Schön, hallo, dass guten Sie Tag.
Da sind.
Ja, danke schön.
Sie sind Profigeiger, als Solist und als Kammermusiker sehr viel unterwegs, sehr aktiv. Natürlich spielt die Musik in Ihrem Leben eine ganz besondere Rolle. Sie haben sie zu Ihrem Beruf gemacht, aber mal abgesehen davon, was bedeutet Ihnen die Musik persönlich? Welche Funktion hat sie für Sie persönlich?
Oh, große Frage, lange Antwort. Sie hat sehr, sehr viele verschiedene Funktionen. Die eine ist eine ganz direkte, Gefühle aufzuheben, Dinge sogar zu bewahren. In vielen Kompositionen geht es darum, dass man sich an Menschen erinnert, an Beziehungen erinnert. Ganz grob gesagt, ein Trauermarsch auf eine Person komponiert. Dann hat sie aber auch eine erzählerische Funktion. Sie hat natürlich die Funktion auch, dass man innerlich tanzt oder sogar äußerlich tanzt. Sie hat für mich eine stark religiöse Bedeutung. Ich komme aus einem religiös geprägten Elternhaus, bin aber selber nicht religiös, aber ich suche natürlich wie fast alle anderen nach diesem Gefühl, was hält uns zusammen, was verbindet uns als Menschen. Und da ist es ziemlich unglaublich, wie die Komponisten es schaffen, ihr Leben mitzuteilen, ihre Gefühle mitzuteilen und uns alle dabei teilhaben zu lassen und uns auch zu verbinden, was im Konzertsaal bei guten Aufführungen einfach passiert, dass man sagt, das ist, scheint mir das Wesentliche zu sein. Und das trägt sich bei mir in den privaten Bereich. Meine Frau und ich hören wahnsinnig viel Musik und sehen das immer als Bestätigung für all das, was in uns drin ist. Und das ist vielleicht sogar die wesentliche Funktion.
Also es ist interessant, dass Sie das sagen, dass Sie sogar persönlich privat auch noch viel Musik hören. Das machen nämlich gar nicht so viele. Ja. Aber das ist spannend. Sie haben gerade gesagt, wenn Sie auf der Bühne stehen, wenn Sie Konzerte geben, das ist auch nochmal ein schönes Stichwort. Wenn Sie, egal ob Kammermusik oder jetzt ein Solokonzert, was möchten Sie erreichen? Was ist für Sie ein gelungenes Konzert?
Ein gelungenes Konzert ist das, ob ich jetzt selber spiele oder drin sitze und zuhöre, wo ich von den Gefühlen des Komponisten ergriffen bin, wo ich das Gefühl habe, ich habe verstanden, warum er mir das erzählt und wovon er spricht. Und das geht für mich sehr viel konkreter, als man das so im Allgemeinen spürt. Man merkt es auch, wie die bestimmte Takte alle Leute auf eine ähnliche Weise ergreifen. Das ist mysteriös, wie es auch beim Kochen mysteriös ist, dass es ein paar Zutaten gibt oder Gerichte, wo dann plötzlich alle ein Lächeln aufs Gesicht kriegen. Was ist das, was uns das gleich empfinden lässt? Genau kann man das nicht festlegen. Aber es ist das Wesentliche im Konzert und da muss ich dann immer wieder sagen, was bestimmt im Konzertbetrieb ein bisschen schief läuft meistens ist, wir sind Interpreten. Das heißt, wir haben das Glück, die Mitteilung von, sagen wir mal, Beethoven und Brahms zu verteilen, wie im Idealfall ein Pastor in der Kirche auch verteilt, was er mitbekommt oder was ihm wesentlich ist und nicht in Brokatgewändern vorne zu stehen und Silberoblaten zu verteilen, sondern eben zu sagen, ich bin ein Mittelsmann und so sind wir Interpreten natürlich auch. Und in dem Moment, wo dies umgedreht wird, also wo der Interpret in den Mittelpunkt gestellt wird, wird die ganze Sache sehr, sehr schwierig, weil die Botschaft kommt woanders her.
Wenn Sie jetzt selbst aber als Solist auf der Bühne stehen und ein Stück spielen, wie erleben Sie das persönlich? Wie tauchen Sie ein in die Musik? Es darf hier kein Abarbeiten sein. Sie müssen konzentriert bleiben, aber Sie müssen sich ja trotzdem in diese Musik reinfühlen. Wie empfinden Sie das?
Es gibt dafür einen Zustand, den kennen auch Sportler und alle möglichen Berufe. Das ist ein Gefühl der Trance, dass man gleichzeitig sehr konzentriert ist, aber gleichzeitig auch im Flow, ist das ein neudeutsche Wort dafür. Diesen Zustand erlebe ich inzwischen sehr oft. Früher war man sehr viel besorgter. Also wenn man als junger Mann anfängt, Solokonzerte zu spielen, ist natürlich ein riesiger Druck, wie sauber und schnell oder was auch immer die äußeren Kriterien sind, die man sich teilweise anzieht, das tue ich nicht mehr. Also ich lebe diesen Moment und die logische Folge davon ist, dass es auch manchmal viel besser gelingt, wenn man das Augenmerk nur darauf hat, welche Botschaft verteile ich hier mit dem Stück. Das klingt jetzt bescheiden und der Beruf des Solisten ist sicherlich überhaupt nicht bescheiden, sondern es gibt auch ganz viele Momente, wo man körperlich sehr viel zeigt oder wo man auch stolze Dinge tut oder ganz schwere technische Sachen, das ist alles mit dabei. Aber es gibt kaum einen Komponisten, der sein Violinkonzert nur geschrieben hat, damit der Solist bewundert wird, sondern die großen Konzerte haben alle tiefe Botschaften, sicherlich Beethoven, Brahms, Berg, Bartok. Und da muss man dieses Hineinschlüpfen in die Solisten- und ja, Heroenrolle manchmal haben, aber die selbstverständlich schönsten Momente sind, wo man sagt, oh, ich merke gerade, mit diesem Publikum und bei diesem Stück muss ich jetzt gar nichts machen, weil es so mitreißend die Musik ist und so naiv ist mein Lieblingswort für diese Momente, wo man weiß, alles ist im richtigen Platz und wir sind alle Teil von etwas Größerem und keiner muss sich aufspielen. Mhm.
Vergessen Sie da manchmal den Raum um sich herum oder das Publikum oder ist immer eine Verbindung da?
Da müsste ich beim nächsten Konzert drüber nachdenken. Aber ich glaube, der Wunsch, der brennende Wunsch, diese Komposition nahe zu bringen, was meine absolute Hauptmotivation ist, der lässt mich das Publikum eigentlich immer spüren.
Und es darf auch nie Routine entstehen, denke ich, ne?
Also eine Routine. Das dürfte nicht. Ich wüsste auch nicht, wie das passieren kann, denn es ist ja immer ein anderes Publikum. Die Aufgabe bleibt jeden Abend die gleiche, das Stück so zu erleben, eigentlich wie beim ersten Mal oder zu denken, vielleicht sitzen da welche, die es zum ersten Mal hören und die müssen jeden Moment der Geschichte verstehen können. Die sollen keine emotionale Wendung verpassen, damit die ganze Geschichte auch Sinn macht.
Christian Tetzler, wir kommen mal zu Ihrer ersten Musik. Sie haben ja einige Musikwünsche geäußert und die wollen wir gerne heute hören. Und die erste Musik, das ist Musik von Johannes Brahms und zwar ein Satz aus seinem Klavierquartett Nummer 3 in C-Moll. Den langsamen Satz haben Sie sich gewünscht, auch eine ganz bestimmte Aufnahme, da spielen Sie selbst mit zusammen, unter anderem mit Ihrer Schwester Tanja Tetzlaff und mit Lars Vogt, dem viel zu früh verstorbenen Pianisten Lars Vogt. Wir hören erstmal in die Aufnahme rein und dann können Sie uns ein bisschen erzählen.
Und Barbara Buntrock spielt Bratsche.
Bratsche, genau.
Thank you.
Das war der langsame Satz aus dem Klavierquartett Nummer 3 in C-Moll von Johannes Brahms mit Christian Tetzlaff Violine, Barbara Buntrock Viola, Tanja Tetzlaff Violoncello und Lars Vogt Klavier. Und Christian Tetzlaff ist heute zu Gast in der Sendung und wir sprechen über diesen Musikwunsch. Christian Tetzlaff, Johannes Brahms haben Sie sich gewünscht, Kammermusik in diesem Fall und diese Besetzung. Können Sie uns erzählen, warum diesen Musikwunsch?
Naja, Sie haben anfangs gefragt, welche Rolle spielt Musik in meinem Leben. Und dieses Stück, das ich seit sehr langem spiele, spricht explizit von dem Tod Robert Schumanns. Das hat er dem Verleger auch geschrieben, was man sich vorstellen kann zu diesem Stück. Und ist also logischerweise von Angst und düsteren, heimgesuchten Momenten geprägt. Aber es wäre nicht Brahms, wenn das Gefühl des sinnvollen Musizierens nicht auch noch dabei wäre. Das Gefühl, ich kann trotzdem Trost spenden. Ich kann auf diese Geschichte gucken und sagen, es ist furchtbar, aber es ist auch auf einer gewissen Ebene ist es gut. Ich habe das erlebt, es hat mich bereichert. Es war ein wichtiger Freund von mir und dies werde ich in dem langsamen Satz aufheben. Und da schießt dann natürlich in einem Musikerleben nach einer Weile viel zusammen. Also Brahms ist natürlich mein Haupt- und Hauskomponist, auch weil er auch aus Hamburg ist wie ich und weil er die Geige so geliebt hat und für alle Besetzungen geschrieben hat. Und es ist sicherlich der Komponist, den ich im Leben mit Abstand am meisten gespielt habe. Und jetzt kommt bei so einer Aufnahme noch hinzu, ich habe das sehr, sehr häufig mit Lars Vogt gespielt und diese Aufnahme sind die letzten Sachen, die wir aufgenommen haben. Dies ist noch nicht mal mehr eine Aufnahme, sondern wir konnten das nur einmal durchspielen. Da sollte eine Studioaufnahme draus werden. Dies ist jetzt eigentlich live und so hebt dieses Stück nun auch noch mein Freund Lars auf, aber auch in Brahms Requiem, es sind viele bittere Texte von Abschied und Vergeblichkeit. Und dann aber, ich will dich trösten, wie eine Mutter dich tröstet. Und das sind die Momente, von denen ich vorhin auch sprach, im Konzertsaal. Das spürt jeder und das braucht jeder. Die Religion hat sich aus unserem Leben sehr weit zurückgezogen bei den meisten Menschen. Aber das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Inhalt und Sinn ist geblieben. Und ich bin so froh, dass diese Menschen, Brahms, Schubert, Beethoven, dasselbe Bedürfnis hatten, zu sagen, wir wollen nicht, dass die Zeit einfach umsonst weg ist, sondern ich möchte Dinge in der Zeit aufheben und wieder erlebbar machen. Und das ist natürlich etwas sehr Magisches. Das funktioniert 200 Jahre später ganz genauso, dass wir das nachvollziehen können, was diesen Menschen passiert ist.
Und Kammermusik machen Sie auch sehr viel. Sie haben auch dieses Kammermusikfestival Spannungen, das Lars Vogt ja gegründet hat, auch übernommen und führen es auch in seinem Sinne weiter. Ne? Also auch die Kammermusik da lebt weiter.
Ja, dieses Jahr hat das Festival sogar ein kleines Thema und es ist das Thema dieses Gesprächs offensichtlich auch. Und zwar direkte Abdrücke der Geschichte in der Musik. Das kann die persönliche Geschichte sein, deswegen Smetana Streichquartett aus meinem Leben oder Schostakowitsch 8. Streichquartett. Es kann aber auch ein Abdruck der Geschichte sein. So kommen dann Stücke von letzte Kompositionen von jungen Komponisten aus dem KZ in Theresienstadt und andere Werke von Bartok oder von Richard Strauss, die sich explizit auf den Krieg beziehen oder eben nicht beziehen. Und ich finde das ein wichtiges Thema, weil mir die Bedeutung der Musik, also ich würde sagen, das Gegenteil von dem, was Musik für mich ist, ist Klassikradio, also Musik, die explizit beworben wird als zur Entspannung und zur Unterhaltung, sondern Musik sehe ich als eine überhöhte Literatur oder Schauspiele oder Gedichte, wo man tatsächlich über das Leben, über das eigene Innenleben sehr viel erfahren kann.
Jetzt haben wir eben Ihre Schwester Tanja Tetzlaff auch gehört und Sie haben ja noch zwei Geschwister. Also Sie sind zu viert und alle vier sind Berufsmusiker geworden. Es gibt dann noch den Bruder Stefan Tetzlaff, der heute Dirigent ist und die Flötistin Angela Vierkinds. Sie haben aber gesagt, Sie kommen aus einer Pfarrersfamilie. Also nicht diese typische Musikerfamilie, da könnte man jetzt sagen, okay, das hat inspiriert. Die Musik muss ja trotzdem eine große Rolle in Ihrem Leben gespielt haben, schon als Kind. Sonst wären Sie, glaube ich, nicht alle in diese Richtung gegangen.
Das war erstaunlicherweise der explizite Wunsch der Eltern, glaube ich, dass wir diesen Weg einschlagen, nachdem sie gesehen hatten, dass wir es gerne und relativ begabt machen. Aber der Unterschied zur Musikerfamilie ist vielleicht ganz angenehm, dass gar nicht vorgegeben war, was bedeutet eigentlich üben oder wie viel sollte man üben oder welchen Lehrer muss man jetzt unbedingt anstreben und in welches Orchester oder so. Sondern es war einfach die Begeisterung der Eltern für die Musik, die uns alle darin etwas Sinnvolles haben sehen lassen.
Gab es für Sie jemals einen anderen Berufswunsch?
Ja, als Achtjähriger war auch noch Sport- und Mathelehrer im Gespräch und als heutiger vielleicht manchmal Koch oder Masseur, aber seit 11 jedenfalls war ich ziemlich sicher, dass ich Musiker werden möchte. Mhm. Einfach dadurch, dass ich viel in Jugendorchestern gespielt habe und gesehen habe, es gibt nichts Ergreifenderes als Mahler 9 zu spielen, Bruckner 8, Tschaikowski 6 und dann abends hinterher mit gleichgesinnten Spökes zu machen. Und das hat sich bis heute, diese beiden Dinge, dass Musik ein tief ergreifendes Medium ist und die Verbindung mit Musikern, die tendenziell zum Glück alle zum Verrückten oder Emotionalen neigen, sodass man wahnsinnig viel kommunizieren kann. Also diese beiden Dinge haben mich seitdem festgehalten.
Wie muss man sich das denn bei Ihnen zu Hause vorstellen? Wenn alle vier üben wollen, dann muss man sich ja schon absprechen, ne? Sonst kommt man ja vielleicht sich auch mal ins Gehege. Oder ging das immer gut?
Ach so, früher meinten Sie. Ja, wie meine Eltern das ertragen haben in einem Mini-Haus. Und darunter waren auch Instrumente wie Trompete und Klavier. Ja, da war eine hohe Leidensfähigkeit offensichtlich.
Aber es hat ja funktioniert, ne?
Ja.
Aber apropos Üben, Sie haben ja schon gesagt, klar, das Üben gehört ja dazu. Da muss man wahrscheinlich auch eine gewisse Routine oder gewisse Rituale entwickeln, ne? Dass das einfach so ein Bestandteil des Lebens wird, schon als Kind eben auch. Ohne geht es eben nicht. Sie üben wahrscheinlich bis heute. Es gibt immer wieder neue Stücke, die einstudiert werden müssen. Wie gehen Sie damit um?
Also ich kann mal von rückwärts gehen. Also jetzt übe ich vielleicht so eine halbe Stunde am Tag, aber viele Tage auch gar nicht. Und da mein Hauptleben ist die Familie und das ist auch schon sehr lange so, sehr, sehr lange, ist das mit dem Üben ein wirklicher Nebenschauplatz gewesen. Es war es auch, bis ich 15 war, minimal invasiv. Und dann hatte ich eine Zeit von 15 bis 22, wo ich mehr geübt habe oder vielleicht von 18 bis 22 und dann ging es aber sehr schnell wieder bergab. Ich glaube da ein bisschen ran, weil ich das auch bei meinen jetzigen Kindern sehe, dass mit Begeisterung und ohne Druck Resultate erzielt werden können. Und dieser Feldversuch von 10.000 Geigern, die als Elfjährige 6 Stunden üben und einige überleben, der gefällt mir tendenziell nicht.
Sie haben es ja eben schon gesagt, in Hamburg geboren, haben dann in Lübeck und Cincinnati studiert, leben heute in Berlin mit ihrer Familie, 6 Kinder. Und Sie sind als Solist auf der ganzen Welt unterwegs. Zumindest waren Sie das. Sie haben jetzt kürzlich eine Tournee durch Amerika abgesagt. Als Statement gegen die Politik von Donald Trump.
Ich habe alles abgesagt und ab jetzt. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass ich auch kein Visum wieder bekommen würde. Ich habe jetzt erstmal 22 Konzerte abgesagt. Das gibt mir viel Zeit zu Hause. Das ist sehr, sehr schön. Das andere ist bitter und traurig. Aber ich sehe auch eigentlich gar keine andere Wahl, wenn ich bedenke, dass nur weil ich jetzt vielleicht ein weißer Mann bin, ich keine Probleme habe einzureisen und dort zu arbeiten. Willkürlich werden Leute verhaftet, Studenten werden die Visen entzogen und müssen sehen, wie sie zurückkommen. Und also ich brauche ja nicht drüber zu reden. Es ist auf allen Ebenen ein entsetzlicher Kahlschlag und ein Unrechtssystem. Deswegen habe ich dann natürlich nichts zu suchen und werde dann natürlich gefragt, aber wieso die Musik verbindet doch? Und Sie haben mich vorhin reden hören, über was ich die Kraft, die ich der Musik wirklich zuschreibe, ist aber ein ganz bisschen Augenwischerei, weil in so einer Situation ist die Musik dann nicht explizit genug, was sonst ihr großer Vorteil ist. Und wenn ich da drüben mit den Orchestern spiele, dann sind das riesig teure Projekte von Privatsponsoren, von denen ich viele kennenlerne und weiß, was deren politische Agenda ist, das wäre normalerweise kein Problem. Aber ich habe alle Konzerte, die ich gespielt hätte, angeboten. Ich würde sie als Benefizkonzerte spielen, wenn ich einen Grund angeben darf, der mit der leidenden Bevölkerung in Amerika jetzt zu tun hat, woraufhin ich 22 Absagen bekommen habe, logischerweise, weil es diese Freiheit nicht gibt. Mhm. Und deswegen kann ich für mich, ich kann im Moment auch, es kommt ja jeden Tag eine neue Beleidigung des menschlichen Geistes hinzu, kann ich mir gar keine andere Lösung vorstellen.
Welche Reaktion gab es darauf, jetzt nicht aus Amerika, sondern überhaupt in Ihrem Umfeld?
Einige sagen ja, man muss dann drüben den Mund aufmachen. Das meiste davon halte ich eben für Augenwischerei. Und ich habe sehr viele schöne Kommentare von amerikanischen Musikern, auch von dem Orchester, wo ich jetzt spielen würde diese Woche in St. Louis, habe ich einen von 50 Leuten unterschriebenen Brief bekommen, dass sie sich bedanken für die Anteilnahme, die ich zeige. Das könnte man genau andersrum sehen. Das hat mich sehr glücklich gemacht in diesem Zusammenhang.
Mhm. Wünschen Sie sich solche politischen Statements auch von anderen Musikerinnen und Musikern?
Ich wünsche mir, dass jeder das so macht, einfach weil ich gerade, ich sprach von den republikanischen Sponsoren, gerade wünsche, dass jeder spürt, wenn wir den Rest der Welt nicht mehr als Freunde wollen, könnte es sein, dass jemand tatsächlich auf sein Honorar verzichtet, um zu zeigen, auch gerade um einem Freund würde man ja gerade zeigen, dieser Weg ist gefährlich und zwar nicht für mich, sondern für alle. Und ich habe viele sehr schöne Reaktionen und vor allem viele Reaktionen von ukrainischen Menschen, was mir im Moment dann mehr wert ist als mein persönliches Vergnügen.
Ja, man kann als Einzelperson jetzt nicht so viel erreichen, aber es ist eben ein Statement und wenn sich noch mehr anschließen, könnte es auch etwas bewegen.
Jetzt. Genau, und außerdem das Argument, keinen Widerstand zu leisten oder nicht auszusprechen, was man denkt, weil es allein ja keinen Sinn hat, ist in sich unlogisch, weil nur wenn es 20.000 machen, hat es auch einen Sinn, also muss man es machen. Denn wenn es keiner macht, geht alles schneller den Bach runter. Mhm. Das ist wirklich nichts Politisches. Und da komme ich wieder auf die Musik zurück. Wenn es um wirkliche Anteilnahme geht und wahrnehmen, was andere Menschen brauchen und fühlen, dann ist das ein Teil von der Funktion des Musikers. Das hat mit Republikaner oder Demokraten nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man nicht zugucken kann, wenn Leute mit den Füßen getreten werden.
Wir kommen zur nächsten Musik. Das ist Musik von Robert Schumann. Diesmal ist es eine Sinfonie, die Sie sich gewünscht haben, und zwar den ersten Satz aus seiner dritten Sinfonie. Das ist eine Aufnahme mit dem Scottish Chamber Orchestra unter Robin Ticciati. Warum diese Aufnahme?
Ja, es gibt viel, woran ich in der Musik glaube. Und gerade bei Robert Schumann sind die Zwischentöne das Allerwichtigste und leider das Allerwichtigste, weil mit Lautstärke und Tempo ist bei ihm wenig auszurichten. Und deswegen kriege ich schon sehr viele Aufführungen von Schumann-Symphonien mit, wo ich denke, das sollte wohl erfolgreich werden, was bei Schumann nicht so einfach ist. Und diese Aufnahme guckt ihn von einer ganz anderen Seite an, von einer tiefen inneren Seite, die in dieser Symphonation auch zum Glück findet und zum Blühen, aber ein mitleidendes Schwingen und Ernstnehmen von tausend verschiedenen Gefühlen. Und ich glaube, das ist einfach das, was wir in der klassischen Musik haben, allein schon dadurch, dass wir längere Stücke haben. Man darf einen Tagesablauf der Gefühle erleben und nicht nur so, jetzt ist alles fröhlich, jetzt ist alles entsetzlich, jetzt alles wild, sondern das bewegt sich von einem Pol zum anderen, bei Schumann besonders, und in dieser Aufnahme werden all diese Dinge wahrgenommen.
Und wir hören jetzt den ersten Satz aus der dritten Sinfonie von Robert Schumann.
Thank you.
Das war der erste Satz aus der dritten Symphonie von Robert Schumann mit dem Scottish Chamber Orchestra unter Leitung von Robin Ticciati. Zu Gast in der Sendung ist heute Christian Tetzlaff. Sie können dieses und weitere Gespräche übrigens auch jederzeit hören in der ARD Mediathek. Christian Tetzlaff, Sie spielen ein sehr breites Repertoire. Alte Musik, Uraufführungen, Sie entdecken auch Musik, die eigentlich bekannt ist, wieder ganz neu. Gibt es ein Lieblingsrepertoire?
Ja, Brahms-Konzert.
Wir haben ja eben schon zwei romantische Stücke gehört.
Beethoven-Konzert. Es sind auch die beiden Stücke, die ich mit weitem Abstand am meisten spiele. Also beim Beethoven sicherlich 375 Mal.
Und es wird nie langweilig?
Nee, ich habe ja, wie gesagt, dieselbe Aufgabe, jeden Abend das zu erzählen und die Zuhörer mitzunehmen. Aber es gibt sehr viele Stücke, die zufällig untergegangen sind im Musikbetrieb, weil sie nicht die Schlagwörter bedienen. Da gehört viel von Dvořák dazu. Ein riesiges, unbekanntes Repertoire in Kammermusik und sogar im symphonischen Bereich. Dann gibt es einen fantastischen Komponisten wie Josef Suk, der, weil er zum Anfang des letzten Jahrhunderts komponiert hat, aber weder atonal noch Impressionist noch Expressionist labelbar ist, untergegangen ist eigentlich. Und von ihm spiele ich mit großem Vergnügen das Violinkonzert, Fantasie für Violin und Orchester, sensationelles Stück. Dann Asrael-Symphonie ist wirklich unglaublich und Klavierquintett oft gespielt. Das macht mir Spaß, weil man auch als Zuhörer, man hört einfach gern mal was ganz Neues, aber nicht, was nicht wieder ganz neu entdeckt werden muss. Oh Gott, was ist das für eine Tonsprache oder das bedroht mich, sondern großartige Werke, die man zum ersten Mal hören kann, das ist ein Vergnügen.
Jetzt haben Sie ja kürzlich auch mit dem H-Symphonie-Orchester das Violinkonzert, das zweite Violinkonzert von Bela Bartok gespielt. Und mich würde mal interessieren, wie frei darf oder meinen Sie, darf ein Solist mit dem Notenmaterial umgehen? Also Sie haben das Material, das der Komponist vorgibt, da stehen Sachen drin. Manchmal kann man die freier interpretieren, manchmal nicht. Wie machen Sie das?
Unendlich frei, aber gegen keine Vorschrift verstoßen. Das wird so oft von außen als paradox gesehen, dass die künstlerische Freiheit darin besteht, der Komponist schreibt das, mir gefällt das, also mache ich das, ist aus meiner Sicht vollkommen unnötig, denn derjenige, der sein Stück am besten kennt und die Wildheit und Schönheit und die Freiheit des Stückes am besten kennt, ist der Komponist. Und bei Bartok ist das Paradoxon besonders schön. Er schreibt über jeden Abschnitt nicht nur eine Metronomzahl, sondern auch die Sekundenzahl, die dieser Abschnitt dauern wird. Er schreibt dynamisch, Artikulation, alles bis ins Letzte vor, weil das für ihn eine Idealversion ist. Aber wenn man denkt, dass man deswegen plötzlich ein Befehlsausführer ist, dann verkennt man, was das eigentliche Singen und ausdrucksvoll Musizieren ist. Und das passiert im homöopathischen Bereich. Wie lange Linie ich auf dieser einen Note, wird diese Phrase aufblühen und in tiefer Schönheit enden oder wird sie verzagt enden? Das lässt sich alles in einem Tempo, in einer richtigen Dynamik mit den richtigen Bogenstrichen ausführen. Da braucht es um Gottes Willen keine Freiheit in dem Sinne, heute spiele ich alles mal schneller, heute spiele ich es langsamer. Ich glaube, die wahre Freiheit entsteht wirklich für mich, wenn ich den Komponisten ganz nah auf der Spur bin, weil natürlich die musikalische Vorstellung von Beethoven größer ist als meine und er nimmt mich auch mit den expliziten, sehr genauen Vorschriften, die er hat, er nimmt mich mit in sein Reich und dann kann ich explodieren und entdecken, wow, ich bin vielleicht da, wo er immer gerne war. Ist wirklich befreiend zu sagen, ich vertraue mich dem an.
Sie haben jetzt schon mehrfach betont, dass Sie auch gerne Geschichten erzählen, also das ganz wichtig ist, Geschichten zu erzählen mit der Musik. Teilweise stecken diese Geschichten in der Musik ja selber drin, teilweise auch noch etwas davon im Notentext und dann kommt noch die Biografie des Komponisten, die Entstehungszeit dazu. Das ist schon so ein Gesamtpaket, ne?
Das ist sehr unterschiedlich von Komponist zu Komponist. Einige können ihren Mund nicht halten darüber, was sie erzählen von sich selber und das kann man sehr gut nachvollziehen. Andere sind hermetischer, aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem immer recht explizite innere Geschichten sind. Aber wir merken das ja auch an unseren Reaktionen auf die Musik. Theodor Billroth, ein enger Freund von Brahms, hat gesagt, wie ist es möglich, ich sitze im Konzerthaus Und dann kommt diese Melodie und die Harmonie und plötzlich schießen mir die Tränen in die Augen. Mir, einem alten Mann. Und das sind immer die Momente, wo ich denke, das ist nicht tönbewegte Form, wie Hanslick schreibt, sondern das sind kodierte Momente, Gefühlsmomente aus einem Leben, die jeder, als ob man den Gesichtsausdruck von Brahms dabei sieht, die jeder dann versteht.
Sie unterrichten ja auch, ne, in der Kronberg-Akademie zum Beispiel regelmäßig den musikalischen Nachwuchs. Was ist Ihnen wichtig, den jungen Nachwuchsmusikern weiterzugeben?
Die Dringlichkeit, Dinge auszusprechen. Und die, es sind natürlich, heutzutage gibt es 100 Geiger, 150 Cellisten, die wirklich alles spielen können, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das ist natürlich schön in sich und auch berechtigter Grund zum Stolz. Aber es ist natürlich eigentlich auch nicht besonders viel wert. Denn die Mission ist eine vollkommen andere. Die Mission ist für mich, tiefe Wahrheit zu verbreiten, tiefe Gefühle und dabei nicht auszusparen, was in der Musik auch aufgehoben ist. Angst und Krieg, Verlust, Verzagtheit, Einsamkeit. Und das sind alles Dinge, die mit dem guten Spiel in absolutem Widerstand stehen. Also wenn ich einige von meinen Studenten mir was wirklich fantastisch vorstellen und ich muss dann sagen, versuch mal ein bisschen genauer zu erklären, was hier passiert und versuch mir auch zu erklären, warum du hier an dieser todtraurigsten Stelle explizit mit Klavier spielt einen Trauermarsch, du hast oben Piano sotto voce und du zauberst die herrlichen Töne hin. Wie kann das überhaupt nur passieren? Und das ist die ganze Zeit, also durch Tradition vorkommende Ignoranz davon, dass Musik wirklich Bedeutungsträger sein kann. Und gerade bei der Geige, der schöne Ton, der bitteschön in jedem Stück sicherlich seinen Platz findet und an den Höhepunkten und der dann wirklich überzeugen muss, den darfst du nicht verwenden, als ob das sozusagen schon das Grundmaterial wäre. Und gerade eben die romantischen Komponisten leiden da entsetzlich drunter, weil sie gerade dieser Name romantischer Komponisten, da bin ich wieder beim Klassikradio, dass man denkt, jetzt legt man sich am Kamin zurück und dann beginnt Brahms seine G-Dur-Violinsonate, wo man denkt, der zweite Takt ist bereits der endgültige Abschied und man könnte das Stück aufhören und es steht sotto voce und dann kommt wieder ein Student mit herrlichstem Vibrato und Mezzoforte und spielt mir das vor. Und es ist erstaunlich, dass, also als ob das Wesentliche und Wirkliche ist so klar auf der Hand und es ist so einfach zu tun und es ist trotzdem vollkommen verschüttet. Das begegnet uns im Leben so oft. Was ist das Wesentliche? Wie begegnen wir uns auf der Straße? Hilft man mit einem Lächeln oder jemand anders vorlassen oder nicht gleich jemand anbrüllen, weil er falsch eingeparkt oder was auch immer? Die wesentlichen Dinge, wie kann es hier, was ist das Zwischenmenschliche, die müsste man da sofort sehen. Und die elende Geigerei kommt da oft dazwischen, dass man nicht mehr erzählt, was gesagt werden sollte.
Also die Feinheiten auch dazwischen. Welche Rolle spielt denn das Instrument? Also der Spieler, wir haben viele gute Spieler, haben Sie eben auch schon gesagt. Welche Rolle spielt das Instrument?
Also ich bin ein bisschen der Meinung, dass das Instrument alles machen können sollte, was der Spieler ausdrücken möchte. Ich habe nicht so viel Erfahrung. Ich habe auch nie irgendwie länger gesucht nach Instrumenten. Es gibt vielleicht ein paar Instrumente, die in sich eine sehr aufregende Farbe haben und dadurch vielleicht es schwieriger machen, ganz vielseitig zu sein. Und es gibt das Gegenteil, Instrumente, die zu gleichmäßig und zu perfekt sind, um zu überzeugen. Ich bin ganz zufrieden mit meiner Geige von Stefan Peter Greiner, die ich in viele Richtungen zum Sprechen bringen kann.
Die auch dann in der Lage ist, viele verschiedene Zeitepochen abzudecken. Haben Sie da unterschiedliche Bögen auch oder spielen Sie
Ich spiele immer erstaunlicherweise einen Bogen von 1790, der sehr zufrieden mit Bartok ist. Das wundert mich immer, weil warum ist der damals gebaut worden? Es gab keine Musik, die das verlangen würde, solche Stabilität und gleichzeitig Flexibilität. Aber er hat in die Zukunft geschaut.
Christian Tetzlaff, da kommen wir mal zu Ihrem letzten Musikwunsch. Und zwar Musik von Georges Ligeti. Da wünschen Sie sich den Schluss aus dem Concerto Romanesque.
Ja, das da wollte ich noch kurz was dazu sagen, weil wir haben ein bisschen verschiedene Funktionen von Musik angesprochen und hier kommt der blutjunge Ligeti und benutzt die Musik seiner Heimat für ein wildes Fest und ein absurdes Spektakel, was auch bereits fast das Ende dieser Art von Musik in seiner Karriere ist, weil er in Ungarn nicht mehr geduldet wurde. Sogar dies war eben zu progressiv und nicht stramm national genug. Er hat dann ist ganz andere Wege gegangen. Aber es ist mir wichtig, ich wollte was zeigen, dass unsere klassische Musik kann Trauer und Freude aufheben. Sie kann begeistern und zu großen Veranstaltungen passen, aber sie kann auch vollkommen wild und närrisch sein und brutal. Und ich genieße das. Aber das sind so die Teile, die sehr oft im Normalverständnis von klassischer Musik, weiß gar keiner davon, was es an Abgründen und an Black-Metal-Musik bei uns eigentlich gibt. Dies hier ist jetzt nicht Black-Metal, aber das versuche ich immer, ich zitiere dann immer Stephen Isserles, der sagte, ich muss das ein bisschen elitärer sagen, für wenn man klassische Musik nicht in ihrer Bandbreite kennt, dann ist das so ein bisschen so, als ob man ein Muggle bei Harry Potter wäre, der nicht weiß, dass es da eine ganze Zauberwelt draußen gibt. Und deswegen möchte ich hier diese Sendung benutzen, um mal eine ganz andere Seite von der klassischen Musik zu zeigen.
Bevor wir das Stück jetzt gleich hören, vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Gibt es irgendein Erlebnis, ein lustiges oder ein überraschendes, das Sie erlebt haben in Ihrer langen Karriere, wie Sie sagen, das war so absurd?
Naja, in einem langen Musikerleben passieren natürlich absurde Dinge. Ich brauche gar nicht so weit zurückzugreifen. Ich bin vor 10 Tagen für eine Tournee aufgebrochen mit dem Quartett. Und als ich beim Flughafen meine Geigen öffnen musste, damit sie mal nach Sprengstoff suchen können, war keine Geige drinne. Und ich musste dennoch weiterfliegen, weil es war am selben Abend Konzert in Genf. Das heißt, dann musste ich mir in der Schweiz für den Abend und für die nächsten 3 Konzerte eine Geige organisieren, auf der ich dann gespielt habe. Es war wieder eine Lebenserfahrung.
Christian Tetzler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie da waren. Mein Name ist Christiane Hillebrand. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Und
Dankeschön.
Wir hören zum Schluss von George Ligeti den letzten Satz aus seinem Concerto Romanesque. Und wir haben hier eine Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter Jonathan Nott.
Sie hörten Menschen und ihre Musik. Eine Kooperation von BR Klassik und HR2 Kultur. Alle Gespräche dieser Reihe finden Sie auch in der App der ARD Audiothek.